Ein Künstler namens J.H. Zorthian las in der Zeitung von einem Kleinkind, das durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Er begann sich vorzustellen, dass einem seiner drei Kinder etwas Ähnliches zustoßen könnte, und das beunruhigte ihn sehr. Seine Sorgen entwickelten sich zu einer ständigen Furcht, je mehr er sich eine solche Tragödie vorstellte, desto ängstlicher wurde er. Das ging so weit, dass er sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren konnte. Seinen Plan, in Pasadena ein Haus zu kaufen, gab er auf, um für seine Kinder einen sicheren Ort außerhalb der Stadt zu finden. Die Suche nach einem sicheren Ort nahm ihn so völlig in Beschlag, dass er sogar seinen Beruf als Künstler an den Nagel hängte, um sich ganz dem Schutz seiner Kinder zu widmen. Jedes Grundstück, das in Frage kam, untersuchte er gründlich, um alle möglichen Risiken auszuschließen. Schließlich kaufte er 6 Hektar Land an einem abgelegenen Ort am Ende einer langen, gewundenen Straße. Vor der Kurve brachte er Schilder an: Achtung, spielende Kinder. Bevor er das Haus bauen ließ, errichtete er eigenhändig einen umzäunten Spielplatz für seine 3 Sprösslinge. Die Lage wählte er so, dass kein Auto näher als 30 Meter hereinfahren konnte. Dann kam das Haus. Zuletzt folgte der Bau der Garage. Als alles fertiggestellt war, prüfte er nochmals alle möglichen Gefahren, die auftreten konnten. Es blieb nur ein einziges Risiko, und das war diese Garage, aus der er rückwärts fahren musste. Die Möglichkeit bestand, dass in einem unbeaufsichtigten Moment eines der Kinder hinter dem Wagen stehen könnte. Sofort plante Zorthian einen geschützten Wendeplatz. Der Bauherr musste nochmals kommen, um den Auftrag auszuführen. Bevor jedoch der Beton gegossen werden konnte, setzten schwere Niederschläge ein. Es war der erste Regen nach einer langen Dürrenperiode. Hätte es in jener Nacht nicht geregnet, wäre der Wendeplatz am Sonntag zu benutzen gewesen. Das war der 9. Februar 1947, der Tag, an dem Zorthians 18 Monate alter Sohn Tiran sich aus der Obhut seiner Schwester entfernte und direkt hinter den Wagen kroch, als Zorthian aus der Garage fuhr. Das Kind war auf der Stelle tot. Es gibt offensichtlich keine perfekte Sicherheit und keine absoluten Garantien, egal wie umfassend jemand vorsorgt. Am Ende steht doch jeder hilflos da, wenn das Unberechenbare eintrifft. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, Sorgen können uns Menschen quälen und uns bis zur Erkrankung aufzehren. Es muss vielleicht nicht immer so extrem sein wie bei dem Künstler hier, aber wir leben in einer ziemlich unsicheren Zeit und wir werden alle versucht, uns Sorgen zu machen. Wir machen uns Sorgen wegen der Zukunft, wegen den unberechenbaren Dingen, die eintreten können. Wir haben Krieg in Europa. Wer hätte sich das noch vorstellen können vor ein paar Jahren? Und auch im Nahen Osten, in Israel. Wir leben in einer Zeit der Multikrisen. Es gibt große geopolitische Verschiebungen und auch Veränderungen. Die Welt ist im Wandel. Und hier in unserem Land erleben wir eine Rezession. Und wir machen uns Sorgen, ob unser Geld reicht, wie wir unsere Schulden vielleicht abzahlen können, Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um unsere Kinder, Sorgen angesichts auch des Älterwerdens und wegen der vielleicht nicht ausreichenden Rente. Sorgen versuchen uns gefangen zu nehmen, uns zu entmutigen, uns zu erwürgen. Das englische Wort für Sorge übrigens heißt worry. Und es kommt aus dem altenglischen wargern. Hört ihr das heraus? Unser deutsches Wort würgen oder erdrosseln leitet sich davon ab. Und es passt genau zu dem, was durch die Sorgen geschieht. Sie schnüren uns die Kehle zu, sie erdrosseln uns, sie verdrehen unseren Verstand, machen uns krank. Und es gibt in der Tat Menschen, die haben sich buchstäblich zu Tode gesorgt. Sorgen dringen ständig auf uns ein. Und sie werden uns überschwemmen und sie werden uns mitreißen, wenn wir Gottes Geist nicht erlauben, unseren Blick immer wieder in eine andere Richtung zu lenken. Jesus wusste das. Er weiß, dass auch wir Christen nicht immun gegen das sich Sorgen sind. Und er spricht dieses Thema in der Bergpredigt an. Für unsere Gäste sei es gesagt, wir sind gerade dabei, hier fortlaufend durch die Bergpredigt zu predigen. Und wir wollen heute die Verse 25 bis 34 aus Matthäus 6 gemeinsam überdenken. Ist gar nicht so lange her, dass wir uns diesen Abschnitt mal in einer anderen Krisenzeit, ich glaube es war in der Corona-Zeit, außerhalb dieser Predigtreihe schon angeschaut haben. Mal sehen, wie viel noch hängen geblieben ist. Lasst uns den Text einfach lesen. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in seiner ganzen Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben: Keine Sorgen um das Morgen. Bonhoeffer hat diesen Abschnitt in seinem Buch Nachfolge anders überschrieben. Und zwar: Die Einfalt des sorglosen Lebens. Fand ich auch gut, denn was uns Jesus hier in diesem Abschnitt zuruft, was er uns hier lehrt, was er uns sagt, das passt nicht in unsere Kultur, das klingt sehr einfältig. Denn das Leben der meisten Menschen ist doch davon gekennzeichnet, dass sie so viel wie möglich für sich selbst anschaffen wollen, damit sie sich in diesem Leben bequem und sicher fühlen können. Es ist gewissermaßen eines der fundamentalsten Werte in unserer Gesellschaft, sich sein eigenes, sicheres, privates Reich zu schaffen. Und wenn diesem Bemühen etwas entgegenkommt, dann ist man frustriert. Und man beginnt sich Sorgen zu machen, weil man feststellt, dass trotz aller Anstrengungen man letztlich die Angelegenheiten und Umstände des Lebens nicht kontrollieren kann. Nun richtet Jesus aber diese Worte an die Jünger und somit auch an uns. Auch für uns heute, Jünger des 21. Jahrhunderts, sind diese Worte relevant. Drei Gründe nennt er hier, warum wir uns wegen unseres Lebens hier keine Sorgen machen sollen. Prüfen wir, ob das so einfältig ist. Als erstes sagt er zusammengefasst in den Versen 25 bis 27, Sorgen sind nutzlos, weil Gott unser Vater ist. Vers 25 beginnt ja mit diesem Wörtchen deshalb, das stellt die Verbindung zu dem Vorhergesagten her. Was war nochmal das Thema von letzter Predigt? Wisst ihr das noch? Geld, Reichtum und Geld. Das Thema Reichtum und Geld. Es bestimmt eigentlich den Hintergrund dieser Warnung, dass deshalb bezieht sich also auf das, auf dieses Gegenüber von Gott und Mammon. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Herrn, du Jesus, oder du dienst dem Mammon. Durch unser Sorgen wird ebenfalls sichtbar, woran unser Herz letztlich hängt. Und welchem Herrn wir eigentlich dienen. Das Sorgen ist genauso ein Götze wie der Mammon. Gleich wuchtig, gleich verführerisch. Wir merken, sich zu sorgen, ist nicht etwas Harmloses. Sondern das kann einen Menschen beherrschen und knechten. Und deshalb müssen wir genau hinhören, was Jesus uns hier über das Sorgen sagen will. Zunächst mal fällt auf, dass Jesus hier seine Jünger nicht bittet, sondern er befiehlt ihnen, sich keine Sorgen zu machen. Er benutzt seine Befehlsform auch noch in der Gegenwart und deswegen könnte man eigentlich auch genauer übersetzen, macht euch ständig keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Es mag in unseren Ohren nicht so krass klingen, weil wir ja hier unsere Supermärkte haben. Den Lidl und den Aldi und den Penny und die Edeka und die Norma und wie sie alle heißen. Und ja, wir nicht weit von hier haben wir eine Stadt, wo man den ganzen Tag Klamotten einkaufen kann. Outlet City Metzingen und wem es da nicht reicht, der fährt ein bisschen weiter. Es gibt einen Adler immer noch. Damals, zur Zeit Jesu, gab es diesbezüglich viel mehr Grund zur Besorgnis. Die Menschen waren nicht so reich wie wir heute. Und wenn es in einem Jahr nicht genug regnete oder es eine schlechte Ernte gab, haben die Menschen Hunger gelitten. Es kam eine Hungersnot übers Land. Wenn also Jesus sagt, man soll sich um die irdischen Dinge wie Nahrung und Kleidung keine Sorgen machen, so ist das vor dem Hintergrund jener Zeit sehr aussagekräftig. Und ich denke, dieses Wort ist auch für uns heute nicht weniger aktuell. Selbst wenn wir in einem Land leben, in dem wir durch die verschiedenen Sozialabsicherungen und durch den noch vorhandenen Wohlstand uns bestimmt weniger sorgen müssten. Die meisten von uns, die sorgen sich vielleicht weniger um ihren Lebensunterhalt als um die Lebensqualität. Wir beschäftigen uns so intensiv mit unserer irdischen Existenz und mit dem Wohlergehen unseres Körpers, dass wir in Gefahr stehen, den eigentlichen Sinn unseres Lebens aus den Augen zu verlieren. Wenn wir uns Sorgen machen, was passiert dann? Wir vergessen, wer eigentlich unser Vater im Himmel ist. Jesus begründet seine Aufforderung, sich hier nicht Sorgen zu machen, indem er sagt, vergesst nicht, das Leben ist mehr als Kleidung und Nahrung. Das Leben ist mehr als diese Dinge. Es überschreitet alles Äußerliche bei weitem. Und dann veranschaulicht er seine Aufforderung, sich nicht Sorgen zu machen, und er erwähnt die Vögel des Himmels, die Gott auch versorgt. Ich liebe diese Illustration. Ich liebe Vögel. Was für besondere Geschöpfe. Gott hat ihnen diesen Instinkt eingepflanzt, dass sie die Nahrung finden, die sie zum Leben brauchen. Es wäre irrsinnig, die Illustration irgendwie zu überspannen und als Entschuldigung für Faulheit zu benutzen. Kein Vogel sitzt auf dem Ast und öffnet nur den Schnabel. Es fallen in der Tat keine Würmer vom Himmel. Aber Gott versorgt die Vögel mittels ihres Instinkts, der ihnen sagt, wo es Futter gibt. Und so wie Gott durch ihren Instinkt für die Vögel sorgt, so sorgt er für die Menschen durch die Arbeit, die er ihnen auferlegt hat. Aber ein Vogel, er würde nie auf diese Idee kommen, zu sagen, ja, jetzt baue ich mir aber ein viel, viel größeres Nest. Ich werde jetzt einen riesen Vorrat an Futter ansammeln und dann sagen, friss Vogel, trink und sei guter Dinge. Du hast es geschafft. Piep, piep, piep. Nee. Vögel machen sich keine Sorgen darüber, wo sie Futter finden werden. Sie gehen ihrer Arbeit nach, bis sie welches finden. Und das tun sie, weil Gott auf sie aufpasst. Und deshalb folgt Jesus hier und sagt, wenn Gott das Leben der Vögel erhält, wie viel mehr wird er für die Seinen sorgen? Wer sich das Wesen und die Größe unseres Vaters im Himmel in Erinnerung ruft, der erkennt, dass manche Befürchtungen völlig unnötig sind. Geschwister, wenn Gott sagt, dass er für uns sorgen und uns versorgen will, dann nehme ich das wirklich wörtlich, dass er das genau so meint. Und vielleicht können wir uns das zur guten Gewohnheit machen. Also ich habe mir das irgendwie so eingeredet, eingeprägt. Immer wenn ich ein paar Vögel auf dem Dach sehe oder auch irgendwo im Wald, dass ich mich an diese Bibelstelle erinnere. Und an diese Verheißung. Er hat verheißen, so wie er auf die Vögel sorgt, auch auf uns zu sorgen. Vögel erinnern uns an diese Wahrheit. Wenn unser Vater im Himmel die Vögel erhält, wie viel mehr uns, die wir doch seine Kinder sind. Oder wie eben Matthias Claudius das in seinem Gedicht täglich zu singen schreibt. Gott, gebe mir nun jeden Tag so viel ich darf zum Leben. Er gibt's den Vögeln auf dem Dach. Wie sollt er es mir nicht geben? Ausgehend von dieser Illustration erwähnt Jesus noch eine andere Beobachtung, um noch weiter zu begründen, wie nutzlos eigentlich das Sorgen ist. In Vers 27 stellt er die Frage, kann man mit Sorgen sein Leben verlängern? Und es geht hier darum, uns mal zu überlegen, wie nutzlos es ist, sich wegen Angelegenheiten Sorgen zu machen, die wir nicht beeinflussen können und die außer unserer Kontrolle sind. Wir können unser Leben durch Sorgen nicht verlängern und deshalb ist jede Art von Sorgen eigentlich vergeudete Energie. Wenn das so ist, warum machen wir uns dann immer wieder so Sorgen wegen der Zukunft? Eigentlich ist es unlogisch, sich Sorgen zu machen, die man nicht beeinflussen oder sich über Dinge zu sorgen, die man nicht beeinflussen kann. Wir leben heute in einer Zeit, in der auf fast panische Weise Menschen versuchen, ihr Leben zu verlängern. Und man interessiert sich im Übermaß für Vitamine, für Heilkuren, für Gesundheitskost. Man probiert alles Mögliche aus. Und es spricht auch nichts dagegen. Es liegt schon in unserer Verantwortung, Maßnahmen zur Bewahrung unserer Gesundheit zu treffen. Es ist sehr gut und vernünftig, sich zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen. Also diese Aussage, Sport ist Mord, die stimmt ganz gewiss nicht. Wenn man das in Maßen macht, man muss sich ja nicht gleich umbringen. Und es ist auch gut, wenn man ein vitaminreiches, gesundes Essen zu sich nimmt. Das sollten wir alle tun. Das ist unsere Verantwortung. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Und das glaube ich, ist meine Meinung. Ich glaube, ich kann es auch begründen mit der Schrift. Gott hat im Vornherein festgelegt, wie lange wir leben. Gesund zu leben verbessert sicherlich die Qualität unseres Lebens, erweitert aber nicht unbedingt die Quantität. Und deshalb, wer sich nur noch darum sorgt, wie er länger leben und zusätzliche Lebensjahre irgendwie gewinnen kann, misstraut Gott. Es gibt in den USA eine Bewegung schon seit vielen Jahren, heißt Life Extension. Da geht es um diese Vision, wie kann ich mein Leben ein bisschen verlängern? Und dann gibt es natürlich sehr viele Angebote da. Jesus erwähnt noch eine zweite Illustration aus der Natur, um noch mehr zu unterstreichen, wie nutzlos das Sorgen um irdische Dinge ist. Und er sagt in Vers 28 und 29, schaut euch doch die wunderschönen Blumen an. Schaut euch die Lilien an. Sie wachsen ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und trotzdem haben sie eine natürliche Schönheit. Diese Schönheit übertrifft bei weitem Salomo und mit seiner ganzen Herrlichkeit. Ne? Die Lilien, sie mühen sich nicht ab in ihrer Existenz. Sie tun einfach das, wofür sie geschaffen sind. Und doch ist der beste Stoff, den uns diese Welt, die ganze Textilindustrie anbieten kann, nicht zu vergleichen mit den Lilien auf dem Feld. Worauf will Jesus hinaus? Er sagt, die Blumen und das Gras, sie haben nur eine kurze Lebensspanne. Aber ein Gott, der sie schon mit seiner vergänglichen Schönheit ausgestattet hat, wird sicherlich für die nötige Kleidung seiner Kinder sorgen, die ewiges Leben haben. Für uns heute wiederum ist das nicht unsere größte Sorge, ob wir überhaupt etwas zum Anziehen haben, was in biblischer Zeit schon ein Anlass zur Besorgnis war. Also, wenn ich meinen Kleiderschrank anschaue, dann glaube ich, habe ich Klamotten bis zu meinem Lebensende. Also die würden mich durchhalten, glaube ich. Uns plagt eher das Problem, dass wir uns sorgen, nicht gut genug auszusehen. Und die Wirtschaft hat natürlich diese tiefgehende menschliche Sorge erkannt und somit wird eine breite Palette an Kosmetikartikeln angeboten. Dazu noch verändert sich die Mode jede Saison, damit wir ja nicht nächstes Jahr altmodisch aussehen. Auch hier wiederum, versteht mich nicht falsch, ich sehe nichts Falsches daran, sich an einem schönen Kleidungsstück zu freuen. Und ich freue mich mit meiner Frau mit, wenn sie vom Shoppen kommt und mal wieder was Neues mitbringt. Also, das ist nichts Falsches, sich auch an einem schönen Kleidungsstück zu freuen. Aber wenn das uns zur Hauptsorge wird, wie wir aussehen und was für tolle Markenklamotten wir tragen in der nächsten Modesaison, wenn das anfängt, unsere Gedankenwelt zu beschäftigen und nur noch zu bewegen, wenn das ein Hauptanliegen wird, dann sind wir von etwas Vergänglichem eingenommen, das uns von dem Eigentlichen ablenkt. Und das ist, meine Lieben, Zielverfehlung. Sünde. Wenn uns die irdischen, äußerlichen, vergänglichen Dinge so einnehmen, dass wir anfangen, uns darüber zu sorgen und ständig darüber in Unruhe zu sein, was sagen wir dann im Endeffekt? Ja Gott, ich denke nicht, dass ich dir in diesen kleinen Dingen des Lebens vertrauen kann. Ich vertraue dir, wenn es um die großen Dinge geht, ich vertraue dir, dass du mir Vergebung geschenkt hast, aber in diesen praktischen Dingen des Lebens, da muss ich selber sehen, wo ich bleibe, da muss ich mir selber helfen. Merken wir, wie paradox es ist, sich eigentlich um diese Dinge zu zersorgen. Und so paradox es ist, wir haben alle damit zu kämpfen. Jesus will uns heilen von unseren Sorgen und er zeigt uns, wie nutzlos es ist, sich ständig Sorgen zu machen. Und er appelliert dabei an unseren gesunden Menschenverstand und er erinnert uns auch daran, dass Gott unser Vater im Himmel ist. Sorgen sind nutzlos, weil Gott unser Vater im Himmel ist. Das war der erste Grund, warum wir uns in diesem Leben keine Sorgen machen sollen. Und er nennt noch einen zweiten. Und er sagt in den Versen 30 bis 31, Sorgen sind ein Zeichen unseres Kleinglaubens. Sich Sorgen zu machen, das wirkt sich unmittelbar darauf aus, wie man Gottes Person und sein Wesen versteht und sieht. Weil Sorgen sind nichts anderes als Zweifel an Gottes Fürsorge, an seiner Macht, an seiner Souveränität. Wenn wir besorgt sind, vertrauen wir nicht ganz unserem Vater im Himmel. Jesus nennt seine Jünger hier Kleingläubige. Und wir beweisen auch, dass wir Kleingläubige sind, wenn wir sorgen und jammern und uns unaufhörliche Mühe plagen, irgendwelche irdische materielle Dinge anzuhäufen, die angeblich uns Sicherheit bieten sollen. Die Quintessenz des Vertrauens ist doch zu erkennen, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sind und dass er unsere Bedürfnisse kennt. Er wird für uns sorgen, auch was diese irdischen, äußeren Belange angeht. Wir sind in seiner Hand. diese Einstellung unterscheidet sich natürlich von den Menschen, die nicht errettet sind, die nicht glauben an Gott. Es besteht ein Unterschied zwischen Glauben und Kleinglauben. Jesus sagt, die Heiden, die Gott nicht als ihren Vater kennen, leben im Unglauben. Und die konzentrieren sich in diesem Leben auf Essen, auf Kleider, auf Vergnügen. Für sie bilden diese irdischen, äußeren Dinge das Zentrum und der Rahmen ihres Lebens. Aber bei euch Jüngern, bei euch, die ihr zu Gott gehört, die ihr in der Nachfolge steht, die ihr mir nachfolgt, sollte es anders sein. Wir sollten unserem Vater im Himmel ganz vertrauen in allen Dingen und nicht kleingläubig sein. Wie oft, ihr Lieben, wie oft bin auch ich kleingläubig. Und dann nennt Jesus in Vers 34 noch einen dritten Grund, warum wir uns nicht sorgen sollen. Ich habe ihn so umschrieben, Sorgen sind sinnlos, weil die Zukunft gehört Gott. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Damit sagt er, sorge dich nicht im Blick auf die Zukunft. Wenn auch immer diese Probleme auftreten werden, so werden sie sich auch zu ihrer Zeit lösen. Deine Bekümmernisse für morgen sind wirkungslos, denn die Zukunft gehört Gott. Deshalb lebe im Heute, lebe in der Gegenwart. Verwende die Kraftreserven, die du heute hast, für das, was heute ansteht. Oder du wirst die Freude verlieren, welche dir Gott heute schenken will. Warren Wiersbe sagte einmal, die meisten von uns kreuzigen sich zwischen zwei Dieben, dem Bedauern über gestern und dem Sorgen um das Morgen. Und wie oft sage ich mir, Mann, eigentlich willst du nicht, an diesem Kreuz hängen. Wir müssen diese Schmerzen nicht erleiden. Meine Lieben, ich bin davon überzeugt, Gott schenkt uns seine Gnade in der Stunde, in der wir sie brauchen. Wenn wir jetzt wegen der Zukunft uns zersorgen, verdoppeln wir nur unser Leid. Deshalb sind alle Sorgen wegen der Zukunft sinnlos. Vielleicht denkt jetzt jemand, ja, aber wie, das klingt alles so einfältig. Wie Bonhoeffer seine Überschrift setzte. Wie soll das funktionieren? Das ist ja einfacher gesagt als getan. Ich kann meinen Kummer und meine Sorge nicht einfach mit meinem Verstand wegschieben. Wenn ich kein Auge zubringe, weil ich mich vor dem nächsten Meeting oder der nächsten Prüfung, der Prüfung am anderen Tag fürchte. Ich kann meine Sorgen da nicht einfach abstellen und mir einreden, ja, mach dir bitte keine Sorgen, schlaf doch einfach wieder ein, es wird morgen schon alles gut gehen. Ist gar nicht so einfach. Erst letzte Woche, mitten in der Nacht, wache ich auf. Bin putzmunter, kann nicht mehr einschlafen. Und dann kommen diese Gedanken und man denkt ans Nächste und Nächste. Kennt ihr das auch? Und an das Nächste. Und dann sagst du, ja, ich will jetzt nicht mehr dran denken. Aber es funktioniert nicht, einfach abzuschalten. Es geht nicht so, okay, Verstand, ich will jetzt nicht mehr dran denken. Es wäre gut, wenn das so funktionieren würde und dann wären die Sorgen alle weg auf einmal. Oder wenn bei der Arbeit mich die Furcht befällt, was alles schiefgehen könnte, wenn mich die Gedanken an meinen schwerkranken Partner nicht loslassen. Oder wenn ich merke, ich werde immer älter und ich habe noch keinen Partner. Was tun, wenn diese Sorgen immer wieder kommen? Was tun, wenn unsere Sorgen unsere Gedanken verwirren und gefangen nehmen? Genau richtig, so einfach ist es. So einfältig ist es. Es ist wirklich so einfältig. Ich glaube, Jesus weist uns in die richtige Richtung, wenn er in Vers 31 uns auffordert, unser Herz auf das Reich Gottes zu richten und uns um die Dinge Gottes zuerst zu sorgen. Und das ist eigentlich das vierte, was in unserem Text hier in Vers 33 betont wird. Und was ich etwas überspitzt so umschrieben habe, sorge dich um die unvergänglichen Dinge Gottes. Man könnte das auch so umschreiben. Wenn du dich sorgen und ängstigen willst, dann tue das nur darüber, wofür die Mühe lohnt. Sorge dich um die größeren Dinge. Sorge dich um die Dinge Gottes. Trachtet zuerst nach seinem Reich. Suchet, könnte man auch übersetzen. Macht das zu eurem großen Anliegen. Trachtet nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen, sagt Jesus. Oswald Chambers bezeichnet diese Worte Jesu als das Revolutionärste, was Menschen je gehört haben. Revolutionär, weil das große Thema der Menschen ist nicht das Reich Gottes, sondern die Sorge um unseren Lebensunterhalt und die Bequemlichkeit unseres irdischen Lebens. Was Jesus uns hier sagt, ist folgendes: Wir können die Sorgen, die wie so Hirngespinste unseren Verstand quälen, ablegen, wenn wir unser Herz auf die Dinge richten, die Gottes Reich angehen und fördern. Das heißt mit anderen Worten, richte dein Herz auf das aus. Schau auf das, wer Gott ist. Lebe dein Leben in der Gerechtigkeit, die er geschenkt hat in Christus. Es geht also hier um unsere Prioritäten. Gott will, dass wir ihm und seiner Sache den ersten Platz in unserem Leben geben. Er ist unser liebender Vater und unsere Beziehung zu ihm, wenn wir Kinder Gottes sind, muss das Wichtigste für uns sein. Und ich bin fest davon überzeugt, meine Lieben, weil ich es auch persönlich so erlebt habe, auch erst letzte Woche wieder. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott treten, der immer gegenwärtig ist, um uns zu geben, was wir am meisten brauchen, dann werden unsere Sorgen zum Gebet. Und unsere Gefühle der Ohnmacht verwandeln sich in ein Bewusstsein, in dieses Bewusstsein, dass Gott da ist und nah ist. Es ist einfältig, aber es ist die Wahrheit. Es ist genau das, was Dora Rapp hat in der alten Glaubenshymne besingt. Hast du eine Sorgenlast, die dir raubet Fried und Rast, Jesu Herz dir offen steht. Mach aus Sorgen ein Gebet. Was tun, wenn du wieder mal wach bist mitten in der Nacht um eins, um zwei, um drei und nicht wieder einschlafen kannst? Fang an zu beten. Sag es einfach Gott. Trachte nach seinem Reich. Mach dir bewusst, wer Gott ist, was wir durch ihn haben. Was das bedeutet, dass er uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat. mach dir klar, was das Wichtigste und das Hauptanliegen deines Lebens ist, nämlich deine Beziehung zu Gott. Und für unsere Beziehung mit Gott ist es entscheidend, dass wir mit Gott reden und ihm unsere Sorgen und unsere Bedürfnisse im Gebet sagen und ihm immer wieder unseren Sorgensack, wie Luther das mal sagte, vor die Füße werfen. Immer wieder. Hier hast du sie. Ich kann sie und ich will sie nicht mehr tragen. Der Apostel Paulus spricht das Thema in Philipper 4, die Verse 6 bis 9 an. Und er schreibt dort: Sorgt euch um nichts. Er schreibt das aus dem Gefängnis übrigens. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Merkt ihr hier, Paulus sagt nicht nur, macht euch keine Sorgen und damit basta. Nein, sondern er hilft uns, das Vakuum zu füllen, das dadurch entsteht, indem er uns anleitet zum rechten Gebet. Eine schlechte Angewohnheit wird man am besten dadurch los, indem man sie durch eine gute ersetzt. Und kaum eine andere Gewohnheit ist so schlecht wie das sich zersorgen. Und Paulus sagt, der beste Weg, sorgenlos zu werden, ist das Gebet. Das mag sich vielleicht so anhören, wie wenn man einem, der sich das Bein gebrochen hat, eine Krücke anbietet. Es ist aber wahr. Das ein aus dem Herzen kommendes Gebet heilen kann und uns die Furcht nehmen kann und uns wieder auf das Wichtigste, auf Gott selbst, den guten Hirten, unseren König, unseren Herrn ausrichtet, der verheißen hat, für uns zu sorgen und uns ans Ziel zu bringen. Nach dem Reich Gottes zu trachten, bedeutet aber auch unser Herz darauf zu richten, was zur Förderung seiner Herrschaft und seines Werkes dient. Als Kinder Gottes sind wir doch berufen, unseren Herrn in dieser vergänglichen Welt zu repräsentieren. Das heißt, seine Gerechtigkeit, seine Art zu leben, seine Demut, seine Liebe. Etwas von dem sollte in unserem Leben reflektiert werden. Wenn die Welt diese Tugenden in unserem Leben entdeckt und nicht die Sorgen, dann wird etwas davon erkennbar sein, dass Gottes Reich ein Stück weit durch unser verändertes Leben da ist. Machen wir uns nichts vor, wir können den Menschen nicht glaubwürdig von Jesus erzählen, wenn unser Leben im Alltag geprägt ist von Furcht und Sorgen. Die werden eher die Macht Gottes in Frage stellen. Wir müssen uns gerade in diesem Punkt von den Heiden unterscheiden. Vielleicht merken wir, wie viel eigentlich hier auf dem Spiel steht, wenn wir statt um die Dinge Gottes uns zu sorgen, die irdischen vergänglichen Dinge uns vielleicht ständig beschäftigen. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, Sorge entleert das Morgen nicht von seinem Leid, aber es entleert dem Heute seine Kraft. Verschwenden wir nicht unsere Kraft mit Sorgen, sondern setzen wir unsere Kraft ein, um Gottes Werk zu fördern. Meine Lieben, ich denke, die Worte Jesu, die wir hier gemeinsam durchgedacht haben, die fordern uns jeden Einzelnen richtig heraus. Mein letztes Zitat, Oswald Chambers, er sagte einmal über diese Worte, es ist eine der schwierigsten, aber entscheidend wichtigen Übungen im Leben eines Christen. Wir haben es nicht ausgelernt, ihr Lieben, auch nach dieser Predigt nicht. Es bleibt eine Übung. eine entscheidend wichtige Übung im Leben, dem Heiligen Geist die Freiheit zu geben, uns in völligen Einklang mit diesen Worten Jesu zu bringen. Ich möchte uns am Ende dieser Predigt einladen, uns dieser wichtigen Übung in unserem Leben entschieden hinzugeben. Und möge Gottes Geist uns helfen, in jeder Situation wegzukommen von unseren irdischen, leiblichen Sorgen und hinzukommen, dass wir nach den unvergänglichen, ewigen Dingen Gottes suchen. Nach ihnen trachten. Wenn wir sein kommendes Reich und unsere Beziehung und Nähe zu ihm an erste Stelle setzen, haben wir Gottes verbindliche Zusage durch den Mund seines Sohnes hier, dass alles, was wir für unser Wohlergehen in diesem Leben benötigen, auch von ihm bekommen werden. Ihr lieben, Gott erwartet von uns. Er freut sich über uns, wenn wir ihm völlig vertrauen. Auch wenn wir in manche unsichere, problematische Situation geraten. Setzen wir unser Vertrauen nicht auf irgendwelche Menschen oder materielle Dinge, sondern in Gott, unseren Vater, der verheißen hat, uns zu versorgen. Lass uns einige Minuten im stillen Gebet verweilen. Ich weiß nicht, welche Probleme und Sorgen den einen oder den anderen zurzeit beschäftigen. In diesen stillen Momenten möchte ich uns einladen, egal was es ist, unsere Sorgen einfach bei ihm abzugeben. Richten wir unsere Gedanken, unser Herzen im festen Vertrauen auf unseren Vater im Himmel, der für uns sorgen wird.